ARD. Ihr hört Schlechte Gesellschaft. Die ARD Polit- und Psychokrimis. Jede Woche ein brisanter Fall. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Salve. Kriminalhörspiel von Dagmar Scharsich.
Ich bin hier. Ich bin immer noch hier. Ich koche, zapfe Bier, tapeziere die Zimmer im Dachgeschoss. Aber bin ich hier zu Hause? Das frage ich mich, seit ich die ganze verdammte Geschichte dieses Dorfes kenne. Eine Geschichte von Feigheit und Versagen. Und von ein bisschen Zivilcourage zum Glück. Und von Scham, aber das nur bei einigen wenigen. Bei Helene zum Beispiel, meiner Schwiegermutter. Für mich begann alles, wie es schon oft begonnen hatte. Dieter und ich hatten gestritten. Nur ein kleines Gewitter aus nichtigem Anlass. Aber dafür umso heftiger. Und ich merkte plötzlich, ich habe die Nase voll. Ich will mich ausruhen, weg von Berlin, weg von Dieter. Wenigstens für ein paar Tage. Matti hockte auf unserem Koffer und starrte auf meine Sonnenbrille.
Wohin fahren wir denn, Mom?
Wir fahren jetzt in Urlaub.
Nach Afrika? Zu den Löwen?
Die wenigen Freundinnen, die ich nach 8 Jahren Ehe noch hatte, lebten in winzigen Einzimmerwohnungen. Und meine Mutter, ich konnte sie nicht mehr hören, diese Sprüche über ihre Tochter, die für so einen Mann viel zu schade ist. Es gab niemanden. Es gab nur...
Nach Indien? Affen? Elefanten?
Kühe. Große, fette Milchkühe.
Oma Helene! Wir fahren zu Helene!
Helene, meine Schwiegermutter. Wir fuhren durch Kiefernwälder, an endlosen Feldern und großen Herden vorbei, durch immer kleinere Dörfer. Es war beinahe Mittag, als wir in Löbenow ankamen.
Mensch, das stinkt hier.
Na scheiße, wie immer.
Passen Sie auf Ihr Kind auf!
Mensch, du bist ja nicht auf der Arbus, du Eimer!
Hey, 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 hey!
Ich sah dem Mercedes nach. Eine Autonummer aus München. Was der hier zu suchen hatte in diesem Kaff am Arsch der Welt. Ansonsten war alles wie immer. Gestank und eine löchrige Dorfstraße. 50 Bauernhäuser mit geschniegelten Vorgärten, gemauerte Freitreppchen und beschnittene Linden rechts und links vor den Haustüren. 2 alte Frauen in Schwarz am Straßenrand sahen schweigend die Straße hinunter. Als wir näher kamen, stiegen sie auf ihre Fahrräder, hielten Hake und Gießkanne fest und bogen einen auf den Weg zum Friedhof. An dem riesigen alten Gutshaus Salve, sei gegrüßt. Die zerbröckelnden Buchstaben über der Tür leuchteten in der Mittagssonne. Auf der Koppel neben Helenes Garten tränkte eine junge Frau Pferde, Melanie. Sie winkte mir zu, ich wäre gern stehen geblieben, aber Matti war schon weitergelaufen. Die Linde vor Helenes Haustür hob ihre Zweige über moosbewachsene Dachsteine. Der Putz bröckelte unter den Fensterbänken. Noch ein bisschen mehr Moos und ein bisschen mehr bröckliger Putz als im vorigen Jahr. Das Gasthaus zur Linde wurde langsam zu einem heruntergekommenen alten Kasten.
Matti, mein Kleiner, lass dich drücken.
Tag, Helene.
Schön, dass du mal kommst.
Und was für eine schicke Sonnenbrille. Und diese Schuhe.
Vater Stenz, lass sie in Frieden.
Lassen sich selten sehen, die Kinder, was, Lenchen?
Die Kaffee, Clara? Wollt ihr länger bleiben?
Wir machen hier Urlaub.
Was?
Ich brauche einfach mal Ruhe.
Ihr habt euch nicht angemeldet.
Passt es dir nicht?
Das kann ja mal vorkommen.
Oma, hast du Brause für mich? Grüne Brause?
Klar, geh mal fix in den Keller und hol dir. Doch, mach das. Richtig kalt schmeckt sie besser.
Okay, okay.
Draußen vor der Linde hielt ein Auto. Der alte Stenz spähte durch die Gardine hinaus auf die Dorfstraße. Helene kam nicht dazu, mir Fragen zu stellen. Sie beobachtete Stenz, dann stand sie auf und ging zum Fenster. Ein dunkelgrüner BMW stand vor dem Gasthof. Schon wieder eine Autonummer aus München. Der Fahrer war ausgestiegen, sah die Dorfstraße hinauf und hinunter. Ein Mann zwischen 40 und 50 in einem tadellos sitzenden Leinenanzug.
Das wird er sein, der andere Erbe, oder?
Noch einer.
Es geschieht, was recht ist, und wenn die Welt darin zugrunde geht. Na, Schwiegertochter von Lene, ich weiß deinen Namen nicht mehr.
Clara.
Kannst du Bier zapfen, Clara? Dann mach mal. Das kann man nur wegspülen.
Geil, das Auto. Ich geh mal raus, Oma.
Bleib hier. Gleich gibt's was zu essen. Wir gehen nachher raus, zu den Pferden.
Ich verbrachte den Nachmittag damit, Bier auszuschenken und zwei Spiegeleier zu braten. Helene stand hinter der Theke, guckte Löcher in die Luft und knetete ein Geschirrtuch zwischen den Händen. Dann ging sie, weil Matti nicht locker ließ, mit ihm hinüber zu Melanies Pferden. Sie kam rasch zurück. Matti tauchte erst wieder auf, als es dunkel war. Müde, verdreckt, aber unheimlich glücklich.
Der ist sofort eingeschlafen.
Beneidenswert.
Sag mal, geht's dir nicht gut, Lene?
Warum du die Brille aufhast, brauchst mir nicht zu sagen. Kommt er wohl darin auch noch nach seinem Vater. Albert, mein Seliger.
Hab ich nicht gewusst.
Ich hab mir nicht nur einmal ein Schnitzel aus dem Kühlfach geholt.
Und aufs Auge gelegt?
Und was macht er sonst so, mein Dieter?
Ja. Mercedes, Audi, Alfa Romeo. Die Autos werden immer größer. Die spritzt er dann um und reicht so weiter.
Und was ist das Schlimmste daran?
Dass er die Autos erst klauen muss, das weißt du doch selber.
Aber das muss er nicht machen. Ich hab's euch schon oft angeboten.
Helene, das bisschen Eier und Bier schafft nicht mal dich zu ernähren. Und was anderes läuft ja hier nicht in dem Nest. Ich suche mir Arbeit. Ein Labor vielleicht jetzt, wo Matti groß ist. Erst ein Job, dann eine Wohnung und kein Mann mehr.
Das nur auch noch, wo wir jetzt wirklich genug Sorgen haben.
Ach, Lene.
Geh jetzt. Geh schlafen.
Kann ich schlafen?
Trotzdem, geh.
Ich ging. Matti lag in dem großen Bett. Ich legte mich neben ihn, schloss die Augen, versuchte ruhiger zu werden. Helene. Sie sah so verändert aus. Ihre Lippen ganz schmal und ihr Rücken gebeugt. 100 Jahre alt, wie eine märkische Kiefer. Der Sommerwind blies durch die offenen Fenster. Der Geruch von Gülle und ein leichter Duft von Phlox zogen ins Zimmer. Irgendwo in den Gärten schlug ein Hund an. Dann hörte ich Helenes Stimme unten im Hof. Schwere Schritte auf dem Steinpflaster. Eilig, so schien mir. Ich stand auf und sah hinunter. Im Licht einer Taschenlampe gingen 3 oder 4 Männer durch den Hintereingang in die Gaststube. Helene leuchtete für sie auf die Stufen.
Ich will jetzt wissen, wohin du gehst.
Nicht normal.
Au! Nicht normal! Nicht normal! Nicht normal! Du bleibst hier, verdammt nochmal! Du bleibst hier!
Oma hat uns Eier gebraten. Willst du auch ein Ei, Mom?
Ich bin noch gar nicht aufgewacht.
Hier, versuch's mal mit Tee.
Morgen die Zeitung. Und der Brief, Tante Lene.
Morgen, Melanie.
Hey, Clara, lange nicht gesehen. Schicke Sonnenbrille. Trägt man das jetzt in Berlin?
Du frag mich was anderes, okay?
Okay, okay, okay. Reden wir über das Wetter. Oder über Pferde.
Ja, sind deine Pferde schon draußen?
Meine Pferde sind immer draußen.
Okay, okay, okay.
Zum Mittag kommst du spätestens wieder. Meiner Mutti geht's auch nicht gut. Die wollen alle Ställe, den Acker, die Wiesen, sogar das Wohnhaus. Meinen Reiterhof kann ich vergessen.
Kanzlei Dr. Wachsmann und Company, Berlin, Kurfürstenstraße. Ist das wegen einer Rückübertragung?
Lass das liegen.
Entschuldigung.
Der Gutshof von Löbenow. Seit 1878 in Familienbesitz derer von Hitzleben. Nach dem Krieg enteignet. Und jetzt kommen die Erben und wollen den Gutshof zurückhaben. Und meinen, das ist rechtens laut Einigungsvertrag.
Waren die das mit der Autonummer aus München?
Keine Ahnung.
Und was wollen die von dir?
Nichts. Hör auf, mich zu fragen.
Wie geht's, Helene?
Ist ganz schön was los hier, Opa Stenz, was?
Für mich nicht. Unser Hof gehört mir. Das hat nicht mal der Sozialismus gedreht. War einer bei ihr heute Nacht?
Nicht nur einer.
Ich dachte mir's. Die suchen den Schlüssel. Ohne den läuft jetzt gar nichts.
Was für ein Schlüssel?
Alte Geschichten. Uralte.
Er verstummte. Helene kam mit dem Einkaufskorb und leeren Eierkartons und schickte mich zu Schorsch auf den Erlenhof. Uralte Geschichten. Ich überlegte, ob mir Helene irgendwann einmal irgendetwas von einer alten Geschichte erzählt hatte. Auf der Dorfstraße kam mir ein Traktor entgegen. Melanies Postauto parkte am Gutshof. Neben dem Erlenhof standen zwei alte Frauen. Sie hatten ihre Fahrräder an eine Linde gelehnt und unterhielten sich leise. Ich ging an ihnen vorbei, grüßte und dann spürte ich ihre Blicke in meinem Rücken.
Tag, Schorsch. Ich wollte für Helene die Eier holen, 2 Dutzend.
Sag mal zu.
Wie geht's Ihrer Frau, Schorsch?
Sie sind selten hier, Kindchen. Meine Frau ist vor 2 Jahren gestorben.
Das tut mir leid.
Vor 20 Jahren hatte er einen Hof von der Gemeinde gekauft, hatte eine junge Frau aus Trebin geheiratet und war mit ihr hier ins Dorf gezogen. Für die Löbenower war er immer noch einer, der nicht zu ihnen gehörte. Einer, dessen Vorfahren nicht seit dem 30-jährigen Krieg auf ihrer Scholle wohnten.
Wie viele Eier? 36? Sie müssen laut reden. Ich höre nicht mehr gut.
Nicht 3, 2 Dutzend.
So. Immer ganz frisch muss es sein. Immer frisch. So will das Helene.
Und was gibt's sonst so im Dorf?
Nichts Neues. Vorhin war so ein Messi hier. Die spinnen doch alle. Der sucht einen Bunker in meinem Garten. Und vergrabene Autos und was weiß ich.
Was war das?
War da was, Clara?
Ja, da war was.
Jetzt reicht's mir. Sie nehmen die Mistgabel.
Im Garten von Schorsch erhob sich, überschattet von alten Tannen, ein Hügel. Mittendrin. Und da stand er. Der Wessi, der Erbe. Statt Leinenanzug trug er heute Jeans. Er hatte die Holzbalken zur Seite gehoben, die dort lagen, hatte Gras und Pflanzen herausgerissen und war dabei, irgendetwas auszugraben. Rote Ziegelsteine, Betonteile, Eisenträger.
Sie schon wieder. Sie verschwinden sofort von meinem Grundstück!
Hier, sehen Sie!
Sofort runter!
Aber ich habe es gefunden! Ich habe es! Es ist so, wie es hier drin steht.
Er griff nach einem Heft, das neben ihm auf dem Boden lag. Ein dunkelbraunes, uraltes.
Und lassen Sie sich nie wieder hier blicken!
Er nahm sein Jackett und ging langsam zum Hoftor hinaus. Dieses idyllische Dörfchen. Still und verschlafen. Und unter Spannung wie das Kraftwerk einer Großstadt. Matti rannte mit den Jungs aus der Nachbarschaft über die Dorfaue, kraulte Melanies Pferde und ließ sich nur noch zum Essen sehen. Abends fiel er ins Bett wie ein Stein und schnorchelte wie ein Kater. Ich guckte an die Decke und lag wach. Und dann hörte ich, wie der Hund in den Gärten anschlug. Ich ging zum Fenster und sah wieder die Männer, wie sie einer nach dem anderen in der dunklen Gaststube verschwanden. Ich zog Helines Nachthemd aus und meine Jeans an und schlich barfuß die Treppe hinunter.
Bier steht, ich will davon nichts mehr hören.
Wirst du jetzt aber müssen, Rode.
Der mit dem BMW. Ich sage euch, das ist der andere Enkel vom alten Hitzel.
Ein blindes Huhn, das ein Korn sucht.
Aber der wird in den Wald gehen und stöbert in Opas alter Zuckerfabrik. Und dann gehen wir ab.
Alter. Ich gehe nicht ins Gefängnis.
Rode, für den Rest deines Lebens gehst du.
Ich halt schon zu dir.
Ja. Wir gehen nachsehen. Sperling, den Schlüssel.
Den habe ich nicht mehr. Den hat Rode.
Ich?
Schaff den Schlüssel ran. Morgen gehen wir.
Ich gehe mit.
Das ist nichts für zarte Gemüter.
Ich will wissen, was los ist.
Verdammt nochmal.
Clara.
Ich wollte nur noch mal an die Luft gehen.
So wolltest du. Na dann geh.
Ich ging vorne zur Haustür hinaus, stieg zwei Höfe weiter über den Zaun und schlich mich von hinten wieder in Helenes Garten. Der Phlox duftete heftig, sogar jetzt in der Nacht. Ich ging auf das Haus zu, da sah ich den Schatten. Unter dem Fenster ein Mann. Drinnen scharrten die Stühle, die Männer in der Gaststube waren aufgestanden.
Verdammt nochmal!
Oh Mann! Sie hätten mal springen sollen darüber.
Ich? Haben Sie sich wehgetan?
Nein, ich schreie jetzt nicht um Hilfe.
Es tut mir leid, wenn ich Sie...
Ja. Naja, also, vielleicht gehen Sie jetzt mal lieber.
Ja. Naja, danke. Ja, ist gut. Also, tut mir trotzdem leid.
Wo machst du mich kaputt?
Wem gehört der Mercedes, der auf dem Weg steht?
Du machst mich kaputt. Wo bist du
Mensch,
gewesen?
Du sollst aufhören mit den Autos.
Einfall für mir.
Hör auf!
Einfall für mich.
Hör auf! Helene, was wollten die Männer heute Nacht bei dir in der Kneipe? Der alte Bierstedt Rode, der Sperling. Los, sag schon.
Du hast nichts gesehen. Niemand.
Und was steht in dem Brief? Was wollen die Erben vom Hitzleben?
Das geht dich nichts an.
Helene.
Um 10 fährt ein Bus.
Ich mach mir doch Sorgen.
Du wolltest dir in Berlin einen neuen Job suchen.
Wirfst du uns raus, Lene?
Versprich mir, dass du dich nicht einmischst.
Okay.
Versprich es.
Gut, wenn du meinst.
Ein Bier, Clara, nun mach hinne.
Na, kommen Sie jetzt jeden Tag, Opa Stenz.
Ich hab nicht den Alkheimer, nee. Ich weiß ganz genau.
Was wissen Sie?
Die haben Angst, diese Alten. Angst macht gefährlich. Sag Lene, ich will mit ihr reden.
Morgen. Drei Bier, Lene. Na, Sperling, nur Zeit mal.
Ewald Sperling hatte ein dick eingeschlagenes Bündel vor sich auf die Theke gelegt, hatte das Ölpapier abgewickelt und reichte Schlüssel um Schlüssel weiter an Arthur Rode, an Bierstedt, an Helene.
Nein. Verdammt nochmal, wird's noch?
Der alte Stenz ließ den Kopf hängen, guckte in sein Bier und beobachtete sie aus den Augenwinkeln.
Mahlzeit.
Bürgermeister.
Ah, die Staatsmacht.
Mahlzeit, Erwin.
Tante Lene, ich muss dich was fragen. Wo wir den Saal im Gutshaus jetzt nicht mehr nutzen dürfen, weil die Treuhand drauf sitzt. Ich will eine Versammlung fürs ganze Dorf. Können wir die hier bei dir machen?
Geht's um die Briefe?
Ja. Wann sollst du denn dein Haus räumen, Lene?
Was, du sollst aus dem Haus
Du sag raus? Mir, wieso ist das nicht mehr mein Haus, wo doch mein Großvater den Gasthof gebaut hat?
Das ist schon dein Haus, Tante Lene. Aber es ist nicht dein Land, wo es draufsteht. Und damit kannst du auch nicht mehr dein Haus sein. Naja, der Mensch kann gar nicht so viel saufen, wie er vergessen möchte. Nicht?
Du hast nichts zum Vergessen, Bürgermeister. Du nicht.
Alter Zausel, soll das was bedeuten?
Mir steht, du kannst mir.
Guten Tag, wünsche ich.
Na, guck an, wer da steht.
Und? Bitte?
Ich suche Herrn Stenz, Senior. Kann mir vielleicht jemand sagen?
Weiß einer den Unterschied zwischen einem Ei und einem Ossi?
Nein,
kann man nur einmal in die Pfanne schlagen.
Wo ist der Herr Stenz, bitte?
Vielleicht will er was essen. Hau ihm ein Ei in die Pfanne, Helene. Das schmeckt ihm.
Können Sie mir nicht einfach sagen, wo der Herr Stenz ist?
Herr von Hitzleben, Clemens, ja?
Ihr Bruder Friedrich war auch schon da.
Herr Stenz, wenn Sie jetzt nicht mitgehen, ich finde mich auch alleine zurecht.
Er hatte wieder das Heft in der Hand, das braune alte, das ich schon einmal bei ihm gesehen hatte, bei Schorsch im Garten.
Was willst du mit meinen alten Schuhen?
Wenn du dich nicht kümmerst?
Wo willst du denn hin?
Ich wusste, wohin er wollte. Die alte Zuckerfabrik mitten im Wald. Als ich dort ankam, lief er zwischen den eingefallenen roten Ziegelmauern herum, guckte, rollte Schuttbrocken weg, klopfte an dicke Wände und auf den Fußboden, als würde er verborgene Hohlräume suchen. Es fing an zu regnen. Ich fror. Und ich hatte die Nase voll davon, mich zu benehmen, als ob ich irgendetwas zu verbergen hätte.
Ich bin Clara Roma.
Die Schwiegertochter vom Gasthof. Wir hatten ja schon das Vergnügen.
Was suchen Sie hier?
Das weiß doch wohl jeder.
Und wenn ich den Schlüssel hätte?
Es gibt immer noch einen Schlüssel? Nach so vielen Jahren?
Wie viel ist er Ihnen wert?
Ich dachte, niemand aus diesem Dorf will mit mir zusammenarbeiten.
Ich gehöre nicht zum Dorf. Helenes Haus gegen den Schlüssel. Sie sichern ihr alles zu, was ihr jetzt auch gehört. Haus, Hof und Garten, notariell beglaubigt.
Wofür halten Sie mich eigentlich?
Für den Erben.
Ich will gar nichts erben. Von mir aus könnten alle in ihren Häusern bleiben. Hey, wer ist das? Hier rein, schnell!
Er zog mich in eine Nische, drückte mich an einen Mauervorsprung, als hätte er sie erwartet.
Hab ich doch gewusst, dass der hierher geht.
Und das Mädchen auch. Die hat immer die Ohren offen.
Das werde ich hier austreiben, ganz schnell. Und Helene werde ich auf die Pfoten klopfen.
Ich will da nicht runter. Ich will das nicht sehen. Nach 40 Jahren.
Nach 50.
Ich werde kotzen.
Ach.
Wenn wir es doch wegmachen könnten.
Sprengen. Was? Sprengen, was sonst? Da fragt doch keiner, wenn so eine alte Hütte zusammenkracht.
Bist du, kannst nicht.
Doch. Wo sind die beiden?
Jetzt bist du wahnsinnig.
Jetzt gibt's Löcher im Fell.
Ich lief los, gebückt, vorsichtig, dann ohne Deckung und immer schneller. Es war dunkel geworden, aber der Regen hatte aufgehört, jeder Schritt war zu hören. Eine Taschenlampe blinkte auf, mich streifte ein Lichtkegel.
Leute, eine Idee habe ich noch. Es gibt einen Kasus Knaxus.
Einmal Dissident, immer Dissident.
Doch, diese Klausel im Einigungsvertrag. Wer damals von den Russen enteignet wurde, rechtmäßig, der kriegt nichts zurück. Und die Bodenreform gilt noch.
Und?
Von den Russen ist damals enteignet worden, wer mehr als 100 Hektar Land hatte. Der alte Hitzleben hatte nur noch lächerliche 89 Hektar. Ist aber enteignet worden. Warum? Ha? Und wenn einem von uns einfallen würde, was es für einen Grund gab, einen juristisch fundierten, also einen stichhaltigen, wäre die Rückübertragung vom Tisch? nicht, Stenz?
Stenz, ich muss mit Ihnen sprechen.
Clara, du bist ja ganz nass.
Ach, so spät noch Besuch?
Mein Auto. Ich bin stecken geblieben im Wald.
Das kann vorkommen.
Frau Roma, rufen Sie mir ein Taxi?
Ein Taxi? Ein Trecker wäre gut.
Ja, wunderbar.
Aber heute nicht mehr. Morgen.
Ich bezahle Ihnen das selbstverständlich.
Wenn man es morgen umsonst haben kann, wer würde heute dafür bezahlen? Tante Lene, vermietest du?
Ich würde lieber in die Stadt in mein Hotel fahren.
Ach, bleiben Sie doch ein bisschen. So ein schönes Dorf und so ruhig. Morgen früh komme ich zum Frühstück. Lassen Sie uns mal ein bisschen reden. Und du, Lene, stell dich gut mit den Erben.
Das habe ich schon einmal gesagt. Erben will ich hier nicht.
Na ja, gut, gut. Also, Tante Lene?
Jeder in der Gaststube sah auf Helene. Die Tür ging auf. Bierstedt schob sich durch den Türrahmen. Arthur Rode hatte einen frischen Verband um seinen Arm und stützte sich auf Ewald Sperling. Bierstedt guckte mich an. Meine tropfenden Haare, die nassen Schuhe. Und dann guckte er zu Clemens, der klatschnass vor der Theke stand.
Der Herr will sich bei mir einmieten.
Warum nicht? Weiß man wenigstens, wo er ist.
Tja, junger Mann, dann setzen Sie sich mal. Ich mache Ihnen Abendbrot.
Ich stand in meiner Zimmertür, als Helene mit ihm die Treppe heraufkam. Er sah mich an und sie gingen weiter ins Dachgeschoss.
Mama, da bist du ja endlich.
Ja, schlaf weiter.
Heute bin ich geritten. Lissy, zum ersten Mal.
Erzähl mir das morgen.
Du musst auch mal mitkommen zu den Pferden.
Ja, Küsschen. Und jetzt schlaf endlich.
Gute Nacht.
Psst, leise.
Entschuldigung. Ich wusste ja nicht, dass Sie ein Kind haben.
Jetzt wissen Sie es. Und?
Dieser Bierstedt hat wirklich geschossen. Auf Rode.
Besser so als auf uns, oder?
Vielleicht sollten wir besser aufpassen, oder?
Wir?
Man ist so schnell tot.
Vielleicht sollten Sie lieber nicht bleiben.
Hier drin geht's mir doch gut. Warm und trocken. Und Sie sind ja auch hier und keiner tut Ihnen was. Also Clara, wenn Sie den Schlüssel haben, gehen wir morgen noch einmal zur Zuckerfabrik. Ich muss in den Stollen.
Was für ein Stollen?
Sie wollen mit mir kooperieren und wissen vom Stollen nichts?
Ich renne hier rum und werde beinahe erschossen und keiner hat's nötig, mir auch nur irgendetwas zu sagen. Und Sie sind auch so ein Arschloch.
Was?
Ein arrogantes, adliges Arschloch. So.
Oh Gott, was sind das für Töne?
Ach, Mensch, hauen Sie doch ab hier. Und Ihre Göttin sparen Sie sich.
Entschuldigung. Ihnen geht's nicht so gut, was? Kommen Sie, wir gehen einen Wein trinken. Und ich erzähle Ihnen alles, was ich schon weiß. Gibt's eine Bar hier?
Nee.
Oder einen Kaffee?
Hier gibt's Bier bei Helene.
Aha. Gut, dann hier. Soll ich...
Reinkommen? Lieber nicht, nein.
Vielleicht gebe ich Ihnen ja das Tagebuch. Darin können Sie alles nachlesen. Na, wie wär's?
Wenn Sie wollen, ja. Morgen. Für heute reicht's.
Also morgen, Clara.
Gut, morgen.
Naja. Dann...
Ja, dann... Und nun schlafen Sie gut. Ich war todmüde. Das Letzte, was ich hörte, war der Hund, der irgendwo in den Gärten bellte.
Schlafen Sie gut.
Ich erwachte schweißgebadet. Matti saß neben mir im Bett und lachte.
Mama, rauf, guck mal.
Was ist denn?
Geil.
Das brennt. Los, komm, steh auf.
Wieso denn?
Komm, mach ein bisschen hin.
Kommen Sie schnell. Kommen Sie raus, Clara, kommen
komm,
Sie.
Wir müssen sofort hier raus.
Geben Sie den Jungen mir, ich trage ihn.
Ich will bei Ihnen bleiben, komm, Mama.
Komm, Junge, komm.
Mama.
Diese Schweine.
Hallo,
diese
Mama!
Schweine.
Mama!
Diese Schweine. Diese Schweine!
Wie wir nach draußen kamen, weiß ich nicht. Wie in Zeitlupe sah ich, dass Clemens einen Gartenschlauch nahm und versuchte, das Dachgeschoss zu löschen. Helene hockte neben dem alten Backofen unter dem Kirschbaum, ihre Augen starr auf den Dachstuhl gerichtet, auf das Feuer, das langsam zur Ruhe kam. Matti kuschelte sich an sie. Und dann kamen sie aus der Dunkelheit, einer nach dem anderen. Von hinten über die Wiesen der Bürgermeister, ein Parker über dem Schlafanzug. Bierstedt, er trug noch die gleiche grüne Joppe wie am Nachmittag. Arthur Rode seine abgeschabte Korthose. Jetzt hatte auch Ewald Sperling einen frischen Verband, beide Hände bis zu den Ellenbogen.
Schweine, seid ihr alle drei. Feige Schweine.
Helene.
Schweine.
Du willst doch nicht sagen.
Feige.
Wir hätten den kleinen Hitzleben gebraten.
Schweine.
Was ist mit Ihren Händen passiert, Herr Sperling? Na, sagen Sie schon.
Feige Schweine. Schweine.
Helene wandte sich ab. Der Bürgermeister warf ihr einen Blick zu und dann ging er, langsam, hinüber zur Feuerwehr und zu den Polizisten, die inzwischen gekommen waren. Die verkohlten Balken stanken bestialisch, aber wir liefen ins Haus und schleppten Sachen nach draußen. Nasse Bettdecken, nasse Teppiche, nasse Kommoden. Ich fand meine Jeans im Gästezimmer, nass, aber noch tragbar. Martis Pullover und Hosen nass und ein halbwegs trockenes Kleid für Helene. Sie nahm es wortlos und sah mir nicht in die Augen. Dann kamen die Handwerker und gingen im Dachgeschoss an die Arbeit. Ich sah auf meine Armbanduhr, es war noch nicht mal 7.
Na, ganz so schlimm ist es ja nicht.
Sie scherzen, nehme ich an.
Die Kripo hat sich angemeldet, die will ja eine Brandstiftung untersuchen.
Ich stehe als Zeuge zur Verfügung.
Herr von Hitzleben, ich bitte Sie, sich nicht in die Sache einzumischen. Ihm ist nichts passiert. Und du solltest dich auch zurückhalten, Clara.
Zurückhalten?
Ja, geht spazieren, geht Pilze suchen.
Und die Handwerker verwischen indessen hier die Spuren.
Vor dem Haus hielt ein Auto. Eine Autotür wurde zugeschlagen. Hastige Schritte, dann wurde an die Haustür geklopft. Aber keiner rührte sich, um aufzumachen. Nicht, solange wir in der Nähe waren. Salve. Sie machen es mit jedem, der nicht seit 300 Jahren in ihrem Dorf wohnt.
Am Ende wird's heißen, sie hätten im Bett geraucht.
Ich gehe jetzt zu Schorsch auf den Erlenhof. Der hat mich zu sich gebeten.
Er nickte mir zu und ging. Unter dem Kirschbaum lag sein Koffer. Er war nicht verschlossen, wie ich feststellte. Und da lag es. Dieses Schreibheft, dieses alte braune. Auf der ersten Seite stand eine Widmung.
Für Justus von Bredow von seiner geliebten Frau Sibylle zum Weihnachtsfest 1936.
Ein Tagebuch. Ich setzte mich ins Gras und fing an zu lesen. Ich schreckte hoch, als ein Traktor hinter dem Garten vorüberfuhr. Über mir stand die Mittagssonne. Ich musste stundenlang hier gesessen haben. Ich wollte reden mit jemandem. Dringend. Aber mit wem?
Ein Bunker unter dem Kiefernwald.
Doch, vom alten Hitzleben gebaut. 1940, ein Jahr nach Kriegsbeginn. Sein Gut stand vorm Bankrott.
Ich verstehe nicht, das hat ihn gerettet, der Bunker.
Vermutlich. Die haben eine Produktionshalle gebaut. Schlafräume, Büros. Gänge für die Transporte, kilometerlang, von diesem Bunker bis zu Schorschs Erlenhof. Da wohnte damals der Bredow, der Verwalter vom alten Hitzleben.
Ja, und was haben die produziert da unten?
Ja, Waffen.
Waffen?
MG-Verschlüsse, Kugellager für Flugzeugmotoren, mit Zwangsarbeitern aus Frankreich, aus Belgien, England.
Mit Zwangsarbeitern? Haben die da gewohnt da unten?
Keine Ahnung. Von Schorschs Hof aus wurden die Sachen dann weitertransportiert mit LKWs bis zur Bahn.
Mensch, das ist der Mein Kasus Knaxus. Clara, das hilft uns. Und mir dämmert noch was. Es müssen Männer aus dem Dorf bei den Wachmannschaften gewesen sein. Bierstedt.
Ja, Bierstedt, Sperlingrode. Und Albert, mein Schwiegervater.
Volltreffer. Clara, ich bestelle die Presse her. Unseren Anwalt, die Treuhand.
Und ich gehe jetzt zu Stenz.
Den Weg kannst du dir sparen.
Warum?
Der ist spazieren gegangen.
Und wohin?
Über die Wiesen am Fluss lang in den Wald rein.
Richtung Zuckerfabrik. Wohin sonst?
Clara, mach bitte keinen Unsinn.
Die schwere Eisentür neben der Nische war nicht mehr verschlossen. Fußabdrücke aus Regenwasser und rotem Ziegelstaub liefen eine schmale Betontreppe hinab in die Tiefe. Ein frischer Wind wehte, es roch nicht nach Moder oder Fäulnis. Ich zögerte kurz, aber dann stieg ich nach unten. Im Licht meiner Taschenlampe tauchte ein schmaler Gang auf, 10, 15 Meter. Eine zweite Eisentür, auch sie war offen. Was jetzt begann, sah aus wie eine Etage in einem Bürohaus. Gelbe Ölfarbenwände vom Schwamm überwuchert. Büroräume, verbrannte Möbel, verbrannte Uniformjacken. Dann eine Fabrikhalle, durch die leise der Wind zog. Auf dem Fußboden, zwischen Drehmaschinen, Stanzen, verrosteten Fräsen, Stenz.
Stenz, was ist passiert?
Bin ich tot?
Stenz!
Oh, ein Engel. Du siehst aus wie Clara.
Stenz, sagen Sie was.
Oh, der hat mich zusammengeschlagen.
Wer?
Der hat eine Lunte verlegt, der will springen.
Wer? Bierstedt?
Der ist zurückgekommen, der Erbe, Hitzlebens Friedrich. Aber wer Wind sät, wird Sturm ernten.
Irgendwo in einem Gang am anderen Ende der Halle ging das Licht an. Durch den Gang kam ein Mann. Clemens.
George hat den Tunnel gefunden. Er beginnt unter dem Hügel im Garten vom Erlenhof.
Ihr Bruder wird alles sprengen.
Wie kommen Sie hier rein, Clara?
Gleich die Beweise hier unten vernichten.
Wer? Wer?
Na, Ihr Bruder.
Mein Bruder ist ihn? Oh Gott.
Zwei ungleiche Hitzlebens gab es immer. Kartoffelbauer und Auswanderer.
Kommen Sie hier. Wir müssen hier raus.
Kein und Abel.
Clemens nahm den alten Stenz auf den Rücken und trug ihn durch die Fabrikhalle zum Ausgang.
Herr von Itzleben, was machen Sie hier?
Was geht Sie das an?
Mensch, gehen Sie weg. Hier ist das gefährlich.
Das weiß ich auch. Hier wird gleich alles einstürzen.
Der Wind wehte leise. Ein Kamin, eine immer noch funktionierende Lüftung. Irgendwo über uns mussten sie stehen, im Wald oder in der Ruine. Oben angekommen sahen wir sie. Bierstedt und Friedrich von Hitzleben am Rand der Ruine. Friedrich hatte etwas in der Hand, das aussah wie eine Fernbedienung. Klein, elegant, harmlos.
Friedrich, du wagst es nicht. Leg sofort den Zünder weg.
Ach, das Brüderchen, der Moralapostel.
Keine Chance, Friedrich.
Misch dich nicht
Bitte,
ein.
Was ist denn hier los?
Mein Bruder will sprengen.
Mein Gott, Hitzleben. Seien Sie vernünftig. Es gibt keine Rückübertragung, Hitzleben.
Das werden wir ja sehen, Bürgermeister.
Bierstedt!
Vorsicht! Der hat sich den Zünder genommen.
Bierstedt! Bierstedt! Mann!
Nicht sprengen!
Sind Sie wahnsinnig?
Ich gehe nicht ins Gefängnis. Ich nicht.
Nein!
Das war's. Ein tiefer Krater im Kiefernwald. Mehr blieb nicht von der Zuckerfabrik und vom Stollen. Friedrich war elegant und sauber in seinen Mercedes gestiegen und abgefahren. Bierstedt aber hatte mitten in der Fabrik gestanden, als er den Zünder betätigt hatte. Und dort lag er jetzt, unter den Trümmern begraben. Die Beweise für die Herstellung von Waffen waren vernichtet, so schien es. Ich kam nicht viel zum Nachdenken darüber, denn das ganze Dorf versammelte sich bei uns in der Linde. Die Nachricht von der Lösung des Kasus Knaxus hatte sich in Windeseile im ganzen Dorf verbreitet. Und es gab sich ja keinen, der die Explosion nicht gehört hatte. Wir hatten Tische und Stühle nach draußen in den Garten getragen. Nur ganz selten guckte einer der Dörfler verstohlen hinauf zu Helenes verbranntem Dachstuhl.
Wo bleibt denn das Bier?
Ja. Soll ich dir helfen, Clara?
Quatsch. Wo ist denn Helene?
Keine Ahnung. Weiß jemand, wo Helene ist?
Helene? Die ist im Keller. Aber ob sie noch da ist,
Das war ja schon vor einer Stunde.
Was?
Helene? Helene? Hallo?
Lene, was hast du gemacht?
Ich tue Buße.
Buße? Wofür?
Alle haben es gewusst, aber ich habe sie gesehen. Also habe ich mehr Schuld als die anderen.
Du sprichst von den...
Über 100 Menschen da unten. Ich habe das Brot gebracht. Auch für die. Jeden Tag. Abgeliefert bei den Wachen. Und auf einmal kurz, bevor alles zu Ende war, der Krieg, waren die weg. Die Mannschaften. Aber die Leute waren noch da. Haben geschrien und gebettelt unten im Tunnel. Bitte und aufmachen. Aber ich habe meine Brote wieder aufgeladen und bin nach Hause gefahren, habe mich nicht getraut, mit irgendwem aus dem Dorf zu reden oder sonst wie zu helfen. Keine Courage, kein Mut. Bloß Angst.
Helene, das ist 50 Jahre her.
Und im Traum habe ich sie dann nochmal umgebracht, weil sie mich nicht in Ruhe gelassen haben.
Später sprach ich mit Stenz. Und er erzählte mir seine Geschichte.
Die sind nicht verhungert. Die hat der Bredow rausgeholt mit seinem Schlüssel. Der Stollen, der auf Bredows Hof rausging, auf George Hof, den hatten die Wachen vermauert. Aber Bredow hatte den Schlüssel für die Fabrik, alle Türen. Und der war der Einzige, der hatte keine Angst. Der hat die Leute da rausgeholt, hat sie in seiner Scheune versteckt. Und in der Nacht sind sie abgehauen. Und dann hat er mich geholt mit meinem Lanz und wir haben die Einfahrt zum Tunnel einfach zugeschoben. Bulldozer, Tannen gepflanzt obendrauf und die Waffen von den Braunen haben wir vergraben in seinem Hof. Und dann war nichts mehr zu sehen. Dann war Ruhe. War ein feiner Mann, dieser Bredow. Und gerade den haben die Russen geholt. Bierstedt, die alte Ratte und Rode und Sperling und dein Schwiegervater, den Albert, haben sie dagelassen. Und die vom Dorf haben nichts gesagt und haben sich weiter gefürchtet vor denen. Und dabei ist es geblieben. Tja.
Mensch, wenn sie ihr das irgendwann mal erzählt hätten.
Erzählt.
Sie haben nie darüber geredet. 50 Jahre lang. Und auch jetzt nicht. Nichts, nichts, nichts. Du gehst durch den Wald, Moos, Gras und Bäume und du siehst nicht, was drunter ist. Immer wird zugeschoben, dicht gemacht und dann wächst Gras drüber und du musst selber drauf kommen. Und dann? Manchmal sind die Geschichten 50 Jahre her und immer noch nicht vorbei. Eine Woche später trafen im Saal des Gutshauses die Leute vom Dorf auf die Familie von Hitzleben und die Vertreter der Treuhand. Wir standen oben auf der Gutstreppe und warteten.
Na, freust du dich? Auf deinen Clemens. Deinen Retter.
Ach, lass mir in Ruhe, Mann.
Ja. Und Helene? Geht's ihr schon besser?
Die sitzt drin im Saal, wartet auf mich.
Mensch, bloß gut, dass du da warst. Und? Was wirst du nun machen? Gehst du nach Berlin zurück, ja?
Durch das Hoftor bog der schwarze 500er Mercedes der Hitzlebens. Der grüne BMW von Clemens fuhr dicht hinter ihm. Der alte Hitzleben stieg aus, sah sich um und ging auf die Männer der Treuhand zu, die mit großen Regenschirmen am Fuß der Treppe auf ihn warteten. Clemens fuhr langsam bis an die Gutstreppe heran und blickte seinem Vater nach. Als er mich sah, stieg er aus dem Auto.
Hallo, Clara. Ich habe mich darauf gefreut, Sie zu sehen.
So, kommen Sie mit rein?
Nein, ich wollte... Ich bringe Ihnen das Tagebuch. Oder wissen Sie schon, was drinsteht?
Doch, ich weiß.
Dachte ich mir.
Danke fürs Tagebuch.
mög's helfen.
Ja, ich... Ich geh dann schon mal rein. Nicht?
Hm.
Clara, ich... Ich werde jetzt abfahren.
Ja.
Und du? Bist du fest entschlossen? Bleibst du hier?
Ich weiß nicht. Ich kann das jetzt nicht entscheiden. Aber wahrscheinlich...
Doch,
ich werde wohl bleiben.
Ich werde dich vermissen, Göttin.
Ja, ja.
Ja. Na dann.
Na dann. Ja.
Meine Damen und Herren, die Vertreter der Familie von Hitzleben, die Vertreter der BVVG und die Einwohner des Dorfes Löwenow sind heute hier zusammengekommen.
Ich lebe und weiß nicht wie lang. Ich sterbe und weiß nicht wann. Ich fahre und weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin.
Salve. Kriminalhörspiel von Dagmar Scharsig. Clara Winnie Böwe, Matti Wudi Müß, Helene Christine Gloger. Stenz Horst Rehberg, Melanie Gabriela Maria Schmeide, Bürgermeister Jackie Schwarz. Bierstedt Harald Warmbrunn, Rode Heinz Liefen, Sperling Sigi Schwintek. Schorsch Ulrich Faulhaber. Clemens von Hitzleben, Max Volkert Martens, Friedrich von Hitzleben, Werner Wölbern. In weiteren Rollen André Lande und Hans Rieck. Technische Realisation Christian Kühnke und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Andrea Ghetto. Musik Lutz Glandin, Regie Barbara Plensat. Produktion Norddeutscher Rundfunk 1999.
Und jetzt noch ein Tipp zum Anschauen. Für alle, die Krimi und Mystery mögen. Werwölfe. Das Spiel von List und Täuschung. Ab sofort in der ARD-Mediathek.
In diesem Dorf treffen sich 13 Menschen mit einzigartigen Fähigkeiten für ein Spiel. Aber nicht allen kann man trauen.
Ich bin eine Dorfbewohnerin.
Ich bin Dorfbewohner.
Ich bin eine Dorfbewohnerin.
Aber was, wenn genau das die erste Lüge war?
Wenn das gespielt war, dann Chapeau.
In diesem Spiel kann jedes Wort eine Falle sein.
Ich wette mit euch, Elfen! Ich wette mit euch!
Und jede Reaktion pure Strategie.
Das Gefühl, manche Leute haben sich ein bisschen verändert.
Denn sobald die Nacht hereinbricht, gehen die Werwölfe auf Jagd.
Ich kann nicht mehr.
Wer den Falschen vertraut,
wie dumm kann man sein,
verliert. Und wer gut täuscht,
aber was macht er denn dann?
Überlebt.
Oh, Scheiße, Leute.
Ein Dorf. 13 Spieler. Und ein Spiel,
wir sind ein Team,
das niemand je vergisst.
Ich denke, dass ihr Werwölfe seid.
Hä?
Jetzt in der ARD-Mediathek. Den Link zu den Werwölfen gibt es in den Shownotes.